Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Ein bisschen mehr als zwei Wochen sind es noch, bis die MLB plant, ihre Saison zu beginnen. Hier ist Just Baseball mit einem kleinen Update-Podcast. Hallo, liebe Leute. Hallo, Andreas.
Hallo.
Hallo, Florian.
Moin.
Die MLB hat einen Schedule released, Andreas. Was wir wissen, jedes Team wird 10 Spiele innerhalb der Division spielen. Das heißt, von den 60 Spielen, die gespielt werden, sind 40 Division Games und es gibt 20 Interleague-Spiele gegen die korrespondierende Division aus der anderen Liga, also die American League East, wo die Boston Red Sox drin sind, wird 40 Mal untereinander spielen und 20 Spiele von jedem Team werden mit der National League East ausgetragen. Das ist das, was die MLB diese Woche revealed hat. Opening Day wird der 23. Juli sein. Das Spiel am Opening Day sind die Nationals gegen die Braves, ist das richtig?
Nationals gegen Yankees.
Nationals gegen Yankees, genau. Und das späte Spiel sind dann die Giants gegen die Dodgers. Also zwei Kracher-Partien, mit denen die MLB in die Saison starten wird. Alle anderen Teams starten dann am 24. Juli. Dieser Schedule hat kontroverse Reaktionen hervorgerufen, Andreas.
Naja, man muss es halt ja so sagen, die Boston Red Sox sind wieder beschissen worden. Ne?
Ja, ich denke, das könnte auch die Überschrift über die heutige Sendung sein.
Ich schreibe es gleich rein, ja.
Nein, es gibt halt so ein paar Sachen, du kriegst dieses Schedule, über 60 Spiele kriegst du es halt nicht so richtig gerecht hin, weil meistens sind die Serien 3 Spiele oder 4 Spiele und du hast nur bei den Interleague Games dann immer so 2-2 Spiele, also 2 Spiele hin, 2 Spiele Rückspiel, sodass nach National League Regeln beziehungsweise nach American League Regeln gespielt wird, jetzt dieses Jahr ja sowieso nur mit Universal DH. Aber es gibt zum Beispiel einige Mannschaften, die sind sehr, sehr häufig auswärts unterwegs gegen andere Teams. So zum Beispiel die Boston Red Sox, die 7-mal in New York antreten müssen, aber nur 3-mal zu Hause gegen die Yankees antreten müssen. Jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt doch keine Zuschauer, es gibt gar keinen Heimvorteil. Oder auch den gibt es, den Heimvorteil. Es gibt den Heimvorteil, dass du in einem Pitchers Ballpark bist oder dass du in einem Batters Ballpark bist. Das Right Field Fans im Yankee Stadium, das fängt direkt hinter der First Base Umrandung an, zum Beispiel. Gut, Red Sox haben jetzt das Green Monster und trotzdem hast du bei einigen Matchups hast du eine Unwucht. Das heißt, 7 Spiele auf der einen Seite, 3 Spiele auf der anderen Seite. Und das war bei manchen Teams, hat das so ein bisschen für Naserümpfen gesorgt. Und da die Red Sox unser Team sind und wir uns das natürlich angeschaut haben, wie das Schedule ist, kommen einem die Red Sox natürlich sofort in den Sinn. Und die Red Sox werden halt von der MLB klein gehalten. Man muss es so sagen, 7-mal müssen sie in New York antreten, 3-mal nur zu Hause.
Ja, das ist jetzt aber nur ein Beispiel.
Ja.
Die Texas Rangers reisen fast doppelt so viel wie die Boston Red Sox. Die Houston Astros auch noch fast. Die Brewers haben am wenigsten
gereist, nur 4.000 Meilen. Guck dir aber doch bitte mal an, wo die Teams beheimatet sind.
Nee, alles okay. Ich sag nur, es gibt halt dort auch Gewinner und Verlierer. Und natürlich ist es, und das finde ich, das sollte man auch hier sagen, natürlich gibt es auch ohne Zuschauer einen Heimvor- oder beziehungsweise Nachteil. Wir erinnern uns daran, ne, in Colorado musst du den Ball nur anpusten, dann fliegt er aus dem Stadion. In anderen großen Ballparks, so nehmen wir die Giants, den Oracle Park, der frühere, der war eben ja nun nicht so einfach, einen Home Run zu schlagen. Und deswegen ist es auch völlig korrekt, dass Teams sich da ein bisschen, betrogen fühlen. Das kann ich auch verstehen, denn das ist ein Unterschied, ob du im Fenway oder im Yankee Stadium spielst. Definitiv. Ich finde es halt interessant, dass eben viele Teams sehr viel unterwegs sein müssen. Das liegt aber auch an ihrer Position. Ne? Klar, also wenn du in der Mitte wie jetzt Texas Also Texas und eben die Astros und die Rangers haben halt die meiste Reisekilometer. Das ist ganz normal, ebenso wie die Mariners. Auch klar. Ich meine, die sind quasi in Kanada, aber ganz im Westen. Andere Teams wie eben die Brewers, die liegen so zentral und können dann eben vernünftig oder schnell bei den anderen sein mit viel weniger Kilometer. Das ist der Nachteil. Fliegen die Red Sox, das sieht so aus, als wären die auch mal runter bis nach Florida.
Naja, bis nach Tampa Bay müssen
wir. Ach, Tampa Bay, ja. Natürlich. Tampa Bay, klar. Oh, das ist natürlich ätzend. Aber gut, naja, ich glaube,
unsere Hörer können das schon einschätzen, wie Andreas und ich das jetzt gemeint haben mit dem Red Sox-Beschiss. Wir werden uns das natürlich immer in der Hinterhand halten, um bei Bedarf hervorzukramen. Aber das war jetzt erstmal nur ein kurzer Jokus, um dieses Segment ein wenig aufzuheitern. Aber Fakt ist, 60 Spiele sind terminiert, beziehungsweise sind angesetzt für die Regular Season. 40 Spiele sind innerhalb der Division, 20 Spiele sind Interleague. Es gibt also keine Regular Season Spiele innerhalb der gleichen Liga gegen andere Divisionsteams. Es wird keine Ost-West-Küsten-Trips geben in diesem Jahr. Dazu kommen dann noch die Regeländerungen, die wir ja schon hier einmal angesprochen haben. Es wird den Universal DH geben, es wird das 3-Batter-Minimum für Pitcher geben und die Extra-Innings starten mit einem Läufer auf der Second Base. Die Postseason wird dem bekannten Format folgen, also die Wildcard-Teams aus jeder Liga werden ein One-Game-Playoff bestreiten und der Gewinner steigt dann in die Division-Series ein. Soweit sind erstmal die Rahmenbedingungen. Wie verändert sich die Liga bzw. das Spiel, wenn wir den Fokus auf Inner Division Games setzen? Wird das Implikationen auf den Ausgang der Saison haben? Sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt diese 60 Spiele anders gewichtet hätten, wenn wir jetzt sagen würden, was weiß ich, aus der East wird es auch 15 Spiele gegen Teams aus der Central geben. Kann man von einem universellen Vorteil für manche Teams reden und einem universellen Nachteil für andere Teams, dadurch, dass es jetzt nur Division-Spiele gibt? Wenn ich mir jetzt also zum Beispiel als Team, keine Ahnung, die Baltimore Orioles raussuche, die jetzt halt 40 von 60 Spielen nur gegen Teams aus der American League East spielen, dann, keine Ahnung, sehe ich das erstmal als Nachteil an, genauso wie für die 2020er Red Sox.
Sicherlich ist das ein Nachteil, weil du hast, ansonsten hast du gegen dein innerdivisionäres Gegnerteam hast du 19 Spiele im Jahr. Das heißt, 72 Spiele sind im Jahr gegen die gleiche Division. Das ist bei einem 162 Spiele-Schedule sind das ungefähr 45%. Jetzt sind 66% deiner Saisonspiele gegen Inter, gegen die gleiche Division. Und das ist bei einer American League East, die dieses Jahr sehr, sehr stark besetzt ist durch Tampa Bay und durch die New York Yankees, ist das ein Nachteil für Teams wie Boston, Toronto und Baltimore. Andererseits ein Team wie zum Beispiel Minnesota, die werden in diesem Jahr 40 Spiele haben gegen die Chicago White Sox, gegen Kansas City, gegen Detroit und gegen die Cleveland Indians und werden darüber nachdenken, dass sie eigentlich im Vorteil sind und als sowieso schon favorisiertes Team dann in diesem Jahr zwei Drittel ihrer Spieler gegen vermeintlich schwächere Teams dann antreten werden. Das ist jedenfalls meine Auffassung. Ich glaube, dass stärkere Divisionen ein größeres Hauen und Stechen haben werden als Divisionen, die vielleicht nur ein oder zwei gute Teams haben. Und dann wird es natürlich ein Nachteil für Chicago, für die White Sox oder für Cleveland, die gerne den Platz an der Sonne in der AL Central haben wollen.
Ich glaube aber, ja. So Teams für die White Sox ist es, glaube ich, sogar gut, weil sie eben sich jetzt gegen die schwächeren Teams die Siege holen können, die vielleicht dann für Playoff-Rennen reichen.
Genau.
Für das Playoff-Rennen reichen.
Welche Teams sind denn schwächer?
Die Tigers, die Royals.
Hatten wir nicht die White Sox? Sox. Ach so, okay. Ne? Also stimmt, die, ja, wir hatten die, ja, Tigers ganz unten. Ne?
Genau, genau, weil die White Sox, ja, haben dieses Jahr ja, die sind ja wieder ein Jahr älter geworden alle. Ne? Die, ja, Prospects kommen immer mehr. Das kann ein Vorteil sein. Ich sehe aber dann so eine Liga wie die National League East, da kann ich mir vorstellen, dass das so knapp und eng wird, weil die 10 Spiele gegen die Marlins zählen dann nicht, die 10 Spiele gegen die Mets meinetwegen auch nicht. Die kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, 8-2, 9-1 dann für dich rechnen. Aber gerade diese Duelle gegen die Nationals und Braves untereinander, das wird halt immens wichtig. Und weil eben, also weil du musst ja, um in die, die Playoffs zu kommen, die Division gewinnen. Und das, der Wildcard-Platz hilft dir halt nicht, wenn eben in anderen, meinetwegen in NL Central, die Teams so schlecht sind, ne? Also, oder in der West, nehmen wir das mal an. Da sticht jetzt auch nicht unbedingt ein Team hervor, wo ich sagen würde, das ist komplett sicher in den Playoffs, also mit über die Wildcard. Und das wird echt spannend, glaube ich, weil es so komprimiert ist. Ich verstehe auch, dass sie es gemacht haben, denn diese interdivisionalen Spiele sind halt wichtig, ne? Weil damit stellst du ja her, wer ist der Beste in der Division. Dass sie jetzt zwei Drittel sind, ich wüsste jetzt nicht, wie man es hätte anders machen können. Also nee. Was bringt es zum Beispiel? Das ist ja jetzt bei den die Giants spielen zum Beispiel gegen die A's. Klar, weil die wohnen gegenüber. Die fahren einmal über die Brücke und können ein Spiel machen. Aber rein vom Wettbewerb hat das eigentlich da jetzt in so einer kurzen Saison nichts zu suchen. Es bringt nichts, wenn die gegeneinander spielen. Es könnte halt gut für die A's sein, dass sie halt die Siege dann gegen die Giants mitnehmen können, weil die werden besser sein als die Giants in diesem Jahr. Und das verstehe ich nicht so ganz. Dann hättest du vielleicht sogar sagen können, pass auf, wir machen das komplett in der Liga. Wir bleiben hier und dann setzt sich dann einer dort durch, die Wildcard-Teams, und dann ist gut. Aber du musst ja was im TV verkaufen. Ne? Also, und dann kannst du halt
ja, aber
gegen Cubs mal machen.
Ne? Ja, aber guck es dir an, wenn du im Moment halt nur gegen deinen Gegenpart in der anderen Liga spielst, dann haben die Minnesota Twins, um nochmal beim Beispiel zu bleiben, haben St. Louis, Milwaukee, die Chicago Cubs, Cincinnati und Pittsburgh in der anderen Division. Und die Division ist nicht ganz so stark, wie sie in den letzten Jahren war. Sehr ausgeglichen, aber nicht mehr ganz so stark, weil von den Cubs weißt du im Moment noch nicht, was du kriegen wirst. Auch nicht von St. Louis, die vielleicht dann die Favoriten in dieser Division sind. Die Milwaukee Brewers, Cincinnati und Pittsburgh sind vielleicht noch so ein bisschen hinten dran. Und da ist ein Team, meiner Meinung nach, wie Minnesota, ist in diesem Jahr dann schon im Vorteil. Und in der AL West zum Beispiel hast du Houston, hast du Oakland vielleicht sogar als wirklich starkes Team. Die LA Angels wollen mit Mike Trout und Shohei Ohtani wieder angreifen. Texas und Seattle weiß man auch nicht so richtig davon. Aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch noch dann die Dodgers und vielleicht auch noch die Diamondbacks. Also ich glaube schon, dass ein Team wie Minnesota hier durch das Schedule und dadurch, dass man sagt, wir spielen Mitte gegen Mitte, also Central gegen Central, dass sie so ein ganz kleines bisschen im Vorteil ist. Natürlich im Wissen, wir kriegen es dieses Jahr nicht anders hin, weil du möchtest sie so wenig reisen lassen wie möglich. Und dass ein Team wie Texas quasi doppelt so viel reisen muss wie jetzt Chicago oder so, das ist leider in der Natur der Sache bedingt und in der Natur der Topografie von den USA. Aber ich glaube schon, dass das die fairste Aufteilung ist, wie man so ein Schedule durchbringen kann.
Ich glaube, das ist die einzige Aufteilung.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
Also und vor allen Dingen das Schöne ist ja, du hast ja trotzdem noch ein paar Rivalitäten, die du im Fernsehen zeigen kannst. Na, das ist ja dann, zum Glück sind eben die Red Sox und Yankees in der gleichen Division und dann kannst du diese Spiele zeigen. Du kannst Cubs gegen St. Louis kannst du zeigen, das ist ja immer was.
Du kannst Cubs gegen White Sox zeigen, du kannst Yankees gegen Mets zeigen.
Genau. Und das ist ja okay. Also ich glaube, das ist dann auch in Ordnung.
Ja, du kannst eine ganze Menge zeigen, sollte es denn wie geplant vorwärts gehen. Jetzt gab es aber im Prinzip gleichzeitig zu der Verkündung des Schedules, gibt es ja auch dann immer so ein paar Meldungen, wo man aufhorcht, Spieler, die vielleicht gesagt haben, dass sie dieses Jahr nicht teilnehmen aus unterschiedlichsten Gründen, Spieler, die positiv getestet worden sind, Trainingsfacilities, die geschlossen haben. Es ist ja alles noch auf tönernen Füßen. Man muss ja nur mal kurz nachmittags oder abends in die Nachrichten schauen aus Amerika. Es sind immer noch 2 Wochen und wir müssen halt eigentlich, können wir nur von Tag zu Tag denken, aber aktuell gibt es 9 Spieler, die von sich aus freiwillig gesagt haben, wir werden dieses Jahr nicht spielen. Wir werden nicht an der 2020-Saison teilnehmen. Und da sind durchaus einige prominente Namen dabei. Mike Leake, Ryan Zimmerman, Joe Ross, Ian Desmond, Wellington Castillo, David Price, Felix Hernandez, Nick Markakis und Tyson Ross als Free Agent. Was haben all diese Spieler gemeinsam? Fällt mir gerade auf. Was fällt euch auf? Alle Spieler haben eine Sache gemeinsam.
Ich weiß es gerade nicht.
Also sie haben keinen Doppelnamen.
Alles National League Spieler.
Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Kein AL-Spieler.
Ja, man hat ja auch jetzt gehört von einigen anderen Spielern, die offen darüber reden. Ne? Also hier Sean Doolittle zum Beispiel ist ja sehr offensiv, was seine Meinung dazu zu dem Ganzen angeht. Der sagt eben einerseits, ich will spielen, andererseits, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Mhm. In San Francisco ist Buster Posey da sehr weit vorne, der auch sagt, er ist jetzt im Camp, aber er guckt sich das an und wenn sich was verändert, dann muss er an seine Familie denken. Ich glaube, der hat auch 4 Kinder. Brandon Crawford hat auch 3 Kinder. Mike Trout, ja, klar.
Mike Trout, dem in den letzten Jahren immer vorgeworfen worden ist, nicht genug für die Liga zu tun als Aushängeschild, als natürlich bester Spieler der Liga, hat sich in den letzten Tagen sehr hervorgetan mit bedachten Äußerungen gesagt, boah, ich weiß immer noch nicht, ob das Richtige ist, was wir tun. Und es gibt dieses schöne Foto von ihm, wie er um die Third Base rumläuft mit einer Maske auf und seine Frau, glaube ich, war das, oder seine Mutter?
Ja, Frau.
Frau war das, die dann dieses Foto auf Instagram geteilt hat und gesagt, wenn Mike Trout die dritte Base umrunden kann mit einer Maske, dann kannst du die auch ganz normal tragen in der Öffentlichkeit, so eine Maske. Und er hat sich hervorgetan mit seinen Bedenken und dass er gesagt hat, boah, wir müssen so aufpassen und wir sind so unter dem Brennglas und so weiter. Ich fand seine Herangehensweise und seine durchaus wohlformulierten Äußerungen fand ich sehr bemerkenswert in den letzten Tagen, wo er sich ja sonst immer so zurückhält und sagt, Leute, eigentlich möchte ich nur angeln gehen in der Offseason.
Ja, also es war auf jeden Fall deutlich und reflektiert, ne? Es war halt nicht dieses glattgebügelte Sportler-Statement.
Ja.
Ja, und ich finde eben, das Gute ist, dass wir solche Leute haben. Also ich finde es halt wichtig, dass sie sich hinstellen. Wir hatten das Ganze auch um das Thema Black Lives Matters, ne? Dass da Spieler offen dann mal gesagt haben, das und das und das ist jetzt Fakt und ich rede darüber. Hier ist es ja genauso. Ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Spieler sich hinstellt und sagt, ich muss an meine Familie denken, ich werde unter den Bedingungen nicht spielen. Und ich finde es gut, wenn sie es eben nicht nur schriftlich machen, sondern sich auch dann hinstellen und was erzählen und dazu was sagen. Also Nick Markakis hat ja zum Beispiel gesagt, er hat mit Freddie Freeman gesprochen, der jetzt ja positiv getestet wurde und auch Symptome aufweist wie Fieber und ähnliches, also ihm es nicht gut geht. Das hat ihm die Augen geöffnet und er hat gesagt, dann spiele ich nicht, weil das möchte ich nicht riskieren für meinen Körper, für mich. Und wichtig sind eben so Leute wie Sean Doolittle, ich hatte es gerade gesagt, wie Mike Trout, vor allem Mike Trout, dass das jetzt auch in der Öffentlichkeit ankommt und eben den Leuten klar gemacht wird, wir riskieren hier etwas. Man kann ja über die Spieler immer gerne schimpfen, das haben wir während der Verhandlungen MLBPA und MLB gemacht, dass die ja nicht auf ihre Millionen verzichten wollen, bla bla bla, aber es sind ja auch nur Menschen und Menschen haben Ängste und sind unsicher und das finde ich gut, dass sie es auch öffentlich bekunden.
Wer auch tatsächlich einigermaßen skeptisch Interviews gibt, ist Mookie Betts in Los Angeles, ne? Der gesagt hat, also ich bin schon bereit und ich werde auch nicht ausopten, ich bereite mich vor. Allerdings, wenn ich mir die Gesamtsituation angucke, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute aus unserer kleinen Professional-Baseball-Bubble schon betroffen sind, ob das alles so vorwärts gehen kann, ich weiß es nicht. Und hat damit so ein bisschen das, ich sag jetzt mal, die offizielle Teammeinung der LA Dodgers ein bisschen untergraben, weil die Dodgers hatten anscheinend als Narrativ, dass sie sich freuen, dass sie endlich spielen können und dass alles wunderbar und tutti ist. Und Mookie Betts hat dann eher so mal den Finger gehoben und gesagt, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es gibt ja auch tatsächlich, du hast es angesprochen, Florian, es gibt ja nicht nur Leute, die freiwillig verzichten, sondern es gibt ja auch Leute, die tatsächlich betroffen sind, die vom Covid-Virus positiv getestet worden sind oder auf den Covid-Virus positiv getestet worden sind. Du hast Freddie Freeman angesprochen. Es waren bei den Braves 4 Spieler insgesamt. Im Prinzip ist die halbe Liga betroffen. Nicht jeder Spieler, sondern die Teams. Und ja. Oder sogar mehr. Und es macht es alles sehr, sehr schwierig. Ne? Ich kann das gar nicht wirklich genug einschätzen.
Ich finde es halt auch, was wir können ja nur vergleichen. Wir können ja mit dem vergleichen, was mit den Tests in Deutschland passiert ist. Also als dann gesagt wurde, die Bundesliga beginnt wieder, der Profifußball fängt an oder auch meinetwegen nachher der Basketball fängt an, wurden ja auch gesagt, wir haben positiv getestete Spieler, aber es war doch von der Anzahl immer sehr gering, fand ich. Jetzt muss ich mir natürlich die Frage stellen, in Amerika wird ja vieles im Moment anders gemacht als in Deutschland, auch was Ausgangseinschränkungen angeht, Kontakteinschränkungen, Social Distancing, Maskenpflicht, yada, yada, yada. Wird da ja jeder Bundesstaat benutzt, handelt das ja für sich selbst und anders. Und es gibt ja keine klaren Ansagen für alle. Weil ich mir dann überlege, ne, die Spieler kommen jetzt zusammen, werden das erste Mal getestet, dann kannst du ja 2 Wochen warten. Ja, dann fängt die Saison schon wieder an, aber dann können sie wieder ins Training zurück. Wenn sich jetzt wieder quasi der Virus wieder dazukommt, dann muss es ja von außen passiert sein. Da kann es ja quasi nicht in diesem inneren Circle sein. Und da weiß ich halt nicht, wie klar und gut sich immer alle Spieler an die Beschränkung, die jeder ja für sich nehmen musste, halten. Ich habe da im Moment wenig Hoffnung, weil die Bilder aus Amerika zeigen da eher ein anderes Bild häufig, dass eben damit etwas lockerer insgesamt umgegangen wird. Ich hatte jetzt gerade gehört, in Florida sollen Schulen wieder aufmachen. Florida hat gerade die höchste Anzahl an Neuinfizierten gehabt, die letzten paar Wochen oder Tage. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich dann denke, vielleicht ist da die Vorsicht etwas anders als in anderen Ländern gewesen, trotz der großen Treffer, die Amerika ja einstecken musste insgesamt. Und ich hoffe einfach, dass dann jetzt, dass jetzt dann die Leute auch wissen, worum es geht. Ne? Dass wenn es jetzt diese Zahlen gibt, dass man jetzt weiß, alles klar, ich kann eben nicht in den Subway rein. Das mache ich halt einfach nicht mehr, ich muss mir das liefern lassen. Oder.
Dazu kommt dann ja noch auch bei gerade, was du mit dem Testing angesprochen hast, dass manche Teams jetzt gerade ja auch Probleme haben, die Tests zurückzukommen oder die Tests überhaupt durchführen zu lassen. Die Houston Astros mussten ein Workout canceln, die Washington Nationals mussten ein Workout canceln, die Oakland A's hatten bis gestern, glaube ich, noch gar keine Tests machen können.
Montag. Nee, die hatten Tests am Freitag gemacht.
Nee, aber Montag noch nicht so. Entschuldige bitte, aber natürlich ist das in Oakland.
Ne? Die mussten dafür selber zahlen. Ne?
Nein, aber
Tests? Moment.
In Oakland war die Geschichte tatsächlich so, ich bin durch den SF Chronicle, lese ich da mal mehr drüber, da war es tatsächlich so, die haben freitags die Tests gemacht, nur hatte die MLB wohl keine Regeln aufgestellt und keine Labors oder Ähnliches zur Verfügung gestellt, die am Wochenende dann auch testen. Und in dem Fall sogar war das Testlabor für die Oakland A's in Utah. Das heißt, die mussten erstmal hin und das Shipping dahin, das hat keiner geregelt. Das heißt, die lagen da rum und es hat keiner abgeholt. Und es war anscheinend keiner in der Lage zu sagen, ich packe die jetzt in mein Auto und fahre die da selber hin. Weil du musst ja auch aufpassen, dass sie nicht kontaminiert werden, ne? Logischerweise. Und das heißt, die kamen erst am Montag an und konnten dann ja auch erst quasi der Test dann durchgeführt werden, sodass sie am Dienstag vermutlich erst die Nachrichten erhalten, was jetzt ist. Und in genau der Zeit konnte das komplette Infield keine Trainingssession machen.
Ja, aber da also siehst
von,
du doch.
Von Oakland nach Utah ist es aber auch tatsächlich eine Strecke, ne?
Ja. Das ist nicht Köln-Hamburg. So.
Da setze ich mich jetzt mal ins Auto.
Ja, fahr ich mal los.
Da ist ja auch Gebirge dazwischen.
aber da siehst du es doch, dass die MLB und ihre kompletten Teams. Sie möchten gerne, und ich glaube wirklich, dass der Wille bei allen dahinter steckt, wir wollen diese Saison in irgendeiner Weise über die Bühne bekommen, weil jedes Jahr wurde MLB gespielt. Aber es gibt bei diesem Kack-Virus so viele Unwägbarkeiten Und so viel, was dann ja auch in den USA dann nicht gut läuft im Moment. Und da müssen wir nicht mit dem Finger auf die USA zeigen. Wir sehen es alle mit unseren, mit offenen Augen, sehen wir es alle, dass das in den USA einfach im Moment nicht wirklich alles gut läuft. Dass das einfach unfassbar schwierig ist und für jedes Team in irgendeiner Weise es Hindernisse und Hürden gibt, die erstmal übersprungen werden müssen. Und was du eben gesagt hast, 4 Spieler fehlen bei den Atlanta Braves im Moment, weil sie positiv getestet worden sind. Das ist dann ja auch wieder ein Wettbewerbsnachteil, wenn du siehst, dass Freddie Freeman da positiv getestet worden, Pete Cosma, Touki Toussaint, Will Smith, das sind zwei Pitcher, sind zwei Infielder. Und da hast du erstmal 4 Leute da weg, auf die du vielleicht dann wirklich vertraut hast, gerade auf Freddie Freeman. Bei den Boston Red Sox 2 wirklich gute Linkshandwerfer-Reliever mit Darwinson Hernandez und Josh Taylor. Und ich weiß, dass sie das können, weil ich sie bei Out of the Park schon in diesem Jahr habe spielen lassen.
Naja, Entschuldigung.
Da fehlen 2 Linkshänder. Da fehlen zwei Pitcher, die in einem Bullpen von überragender Wichtigkeit sind. Und da sind halt bei vielen Teams solche Lücken im Moment. Und da werden wir von diesen 60 Spielern, die jedes Team melden muss, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr einige sehen.
Es sind ja tatsächlich einige Prominente dabei. Ne? Bei den Twins sind es auch 4 Spieler, unter anderem Miguel Sano und Nick Gordon wichtig. Bei den Yankees ist DJ LeMayo positiv getestet worden. Bei den Phillies sind 7 Spieler positiv getestet worden.
City of Brotherly Love.
Ja, ja, genau. So, ach komm, wir gehen ein trinken.
Wenn man das jetzt, du musst ja dann auch unterscheiden, finde ich. Jetzt sind die positiv getestet. Nehmen wir mal die Atlanta Braves. Toussaint und Smith sind beide asymptomatisch, also haben keine. Die Krankheit ist halt nicht ausgeworfen, sind halt nur positiv getestet. Dagegen hat eben Freddie Freeman eben Symptome und haben gesagt, dass die wissen auch noch gar nicht, wann er denn wieder zurückkommen kann, selbst wenn die Quarantänezeit vorbei ist. Also wenn er diese 14 Tage raus hat, weil die Krankheit hat ja nun auch einen Verlauf, der nicht unbedingt gut für den Körper ist. Und natürlich und
vor allen Dingen überhaupt nicht einschätzbar.
Ja, genau.
Ne, du kannst ja überhaupt nicht die tatsächlichen Auswirkungen kannst du gar nicht einschätzen.
Ja. Ich hätte jetzt noch die Frage gestellt, sehen wir deswegen Bartolo Colon in diesem Jahr?
Oh, sehen wir Dings hier? Sehen wir Pablo Sandoval in diesem Jahr? Da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Natürlich sehen wir Pablo Sandoval.
Also wir müssen tatsächlich Pablo Sandoval mal kurz ansprechen.
Nein.
Pablo.
Ich versuche mal,
du hörst uns zu.
Ich versuche da mal für mich zu übersetzen und schicken das dann.
Also, ganz ehrlich, macht einen sehr sympathischen Eindruck auf dem Bild. Ich würde gerne mit ihm in der Sonne sitzen und vielleicht ein Würstchen essen und einen Radler trinken. Gar kein Problem.
Aber nicht
würde mir auch gerne Geschichten erzählen lassen. Professionell auf dem Baseballfeld zu stehen an der Third Base.
Schwierig.
Ich stelle mir das tatsächlich relativ schwierig vor, vor allen Dingen auch mit dem, ja, ich gehe jetzt mal nach unten und versuche einen Ball zu nehmen. Also so einfach das Bücken an sich.
Also, da muss ich jetzt einschreiten. Damals, 2009 oder 2010, als er in die Liga kommen sollte dann, also als klar war, dass er irgendwann hochgezogen wird, gab es in dem Springtraining, gab es tatsächlich dann auf seinem Instagram-Profil seine Trainingssessions, also da haben die Trainer auch gesagt, lieber Pablo, du bist ein tolles Talent, du musst aber, ich weiß nicht was, waren 40 Pfund oder so abnehmen, ne, also amerikanisch, du musst da irgendwas machen. Das war dann auch immer so, also es gab den Pablo-Tracker, den Kung-Fu-Panda-Tracker, ne, wie viel hat er jetzt abgenommen, welche Einheiten hat er gemacht. Dann war er im Team und dann fehlte das danach immer. Also dieses Training gab es danach nie wieder, weil er nicht wollte. Und man muss auch sagen, er hat in der Zeit, in der er gut war, hatte er auch einen Bauch. Es ist nicht so schlimm wie jetzt, das gebe ich zu. Aber das hat ihn, die Schnelligkeit an der 3B runterzukommen, hat ihm nichts gekostet. Das ist das eine. Jetzt ist er aber älter und deswegen wird ihn das sehr beeinschränken. Und wir werden da sehr lustige Bilder sehen, glaube ich, von ihm. Also die Bloopers werden wir da schon haben. Ich vermute aber mal, dass er auch nicht so häufig spielen wird, sondern dann vielleicht eher Designated Hitter.
Ihm schmeckt es halt.
Ja. Da ist ja auch überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Ne, ist ja
also wer wüsste das besser als ich, um Gottes Willen?
Komm, du hast auch 30 Kilo abgenommen.
Ja, sind aber immer noch 30 Kilo zu viel.
Nee, aber das ist, ich fand es auch, dieses Bild, das ging halt hier rum bei uns in der Gruppe, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also er hat mehr Bauch als ich und ich habe schon ordentlich Bauch.
Ich habe gedacht, würde ich da jetzt stehen in so einem T-Shirt, bei mir würde das nicht so auffallen wie bei Pablo Sandoval.
Also. Ja, es ist schon, aber es ist halt unser Pablo und er spielt ja auch nur fürs Minimum. Ne?
Fürs Minimum, ja. Ansonsten, er ist fürs Maximum, er spielt fürs Minimum.
Also, wir gehen ja davon aus, dass eben die Giants in diesem Jahr keine Rolle spielen werden. Deswegen ist es wahrscheinlich auch alles nicht so schlimm, sondern eher lustig, aber unprofessionell ist es definitiv. Also, das ist schon Wahnsinn. Da siehst du andere Spieler, ne, wenn du eben jetzt die neuen Generationen von Spielern anguckst, nimmst du Byron Buxton, Mike Trout, das sind ja keine Leute mit dickem Bauch, sondern eher sehr durchtrainiert, sehr stabil im Körper, viel auf Geschwindigkeiten, auf dass du kurz, schnell bist. Das ist schon krass und da ist er, glaube ich, eher so die aussterbende Rasse von Spieler, sage ich mal.
Ja, ist halt tatsächlich jemand, wo man dann auch, ja, wo man dann halt sagen muss, puh, reicht das? Müssen wir mal gucken. Aber wie du gesagt hast, wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass er Day-to-Day spielen wird. Ne?
Und spielen die Giants dieses Jahr keine Rolle, deswegen ist es wurscht. Du hast dann jemanden auf 3B, den du kennst. Du weißt auch, wie wichtig er für das Team ist. Das darf man bei ihm nicht vergessen. Das ist jemand,
der macht, dann ist okay. Ich finde, du darfst aber nicht vergessen, dass du natürlich auch damit einen Rosterplatz wegnimmst für zum Beispiel einen Jungen. Ne?
Ja, klar, natürlich.
Also das ist dann auch so eine Sache, wo man vielleicht sagen muss, ist das geil, dass ich jetzt hier irgendeinem Typen, der vielleicht die Erfahrung hat und so weiter, aber der offenkundig halt sich in der Offseason nicht wirklich fit gehalten hat, ist es dann gerecht, ihm diesen Rosterplatz zu geben und dafür vielleicht jemanden nicht hochzuziehen aus AAA oder AA?
Ich überlege doch gerade, wie wohl sein Trainingsprogramm aussieht.
Also ich glaube schon, dass sollte er wirklich die Erwartungen nicht erfüllen und auch das nicht erfüllen, was auf der Third Base verlangt wird und vielleicht dann auch einen schlechten Start haben auf der DH-Position, dass er schneller released wird, als dass er eine neue Runde Tacos bestellen kann. Da gehe ich fest von aus, dass sie die San Francisco Giants wahrscheinlich auch eine relativ kurze Lunte haben werden. Bei 60 Spielen kannst du dir keine Folklore mit Pablo Sandoval leisten.
Ja, hoffentlich. Wir haben halt als Alternativen sind halt Evan Longoria, der dann auch zur Not, also der kann 3B spielen, aber der könnte auch den DH-Spot übernehmen. Da sehe ich ihn eher. Zach Green halt als junger 26-Jähriger wäre dann noch derjenige, der dann da rangeht. Ich glaube sogar Wilmer Flores kann nicht 3B spielen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber könnte ja vielleicht auch sowas sein. Du hast auch recht, ich glaube auch, dass wir bei einigen Teams in diesem Jahr schneller Spieler aus den unteren Affiliates sehen werden, wenn es eben relativ schnell in der Saison klar ist, okay, nun haben wir wirklich nichts damit zu tun, weil ja nichts besser ist als für die, dass sie Praxis bekommen. Und da die Saison so kurz ist, hoffe ich auch, dass wir vielleicht eben noch ein paar Prospects bei anderen Teams sehen werden, die vielleicht sonst erst nächstes Jahr dran wären.
Na, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil die Medaille hat ja auch hat zwei Seiten. Ne? Die Saison ist so kurz, das bedeutet nicht automatisch, dass Teams früh aus jeder Contention raus sind, weil es halt wahrscheinlich relativ eng ist, dann bist du im Zweifel immer nur 3, 4, 5 Spiele weg.
Ja, aber ich rede jetzt von den Marlins, Tigers, Teams. Ne? Mhm. Also ich glaube eher die, also du hast vollkommen recht, ich glaube so eben, wir hatten es am Anfang angesprochen, Teams wie die White Sox, die werden es nicht ruhig angehen, ne? Sondern das, ne, die werden sofort voll Power geben wollen, weil sie eine Chance sehen, jetzt schon in die Playoffs zu kommen, während sie vielleicht in der 162-Saison mitgespielt hätten, aber vielleicht dann irgendwann die Luft ausgegangen wäre. Und da gehe ich auch von aus, dass die da alles tun werden, auch wenn es am Anfang nicht gut läuft. Aber gerade eben, sowas wie Marlins, vielleicht auch die Mets, die zwar immer oben bei sind, aber ne, das wissen wir ja, wie das da läuft, dass wir da das eher sehen werden.
Okay.
Pirates zum Beispiel. ich sehe nicht, dass die Pirates auch in so einer Saison da jetzt irgendwie plötzlich alles umdrehen und sagen, hey, jetzt haben wir die Powerhitter und geilsten Werfer auf einmal bei nur 60 Spielen. Ne? Das meine ich so damit. Es wird aber auf jeden Fall spannender werden, glaube ich, als in der langen Saison, weil Teams überraschen werden. Ne? Andreas hat ja die Rays zum Beispiel im Blick.
Ja, nicht nur Andreas. Anscheinend springen hier gerade ganz viele US-amerikanische Sport-Outlets auf diesen Race-Bandwagon auf.
Weil sie letzte Woche unseren Podcast gehört
haben. Weil sie letzte Woche hier zugehört haben. Richtig, genau. Es gibt aber tatsächlich noch zwei andere Sachen, über die ich gerne mit euch reden möchte. Zum einen gibt es in der MLB die gleiche Kontroverse wie in der NFL, nämlich es geht um um Teamnamen, um Namen, die vielleicht nicht mehr in das neue Amerika des Jahres 2020 passen. In der NFL ist die Diskussion über die Washington Redskins im vollen Gange. In der MLB sind es die Cleveland Indians, die aktiv darüber nachdenken, ihren Namen zu ändern. Nachvollziehbar, Andreas?
Absolut nachvollziehbar. Das ist ja auch ein Thema. Wir machen
Sie haben jetzt ja Chief Wahoo schon released.
Ja, ne? Haben sie schon abgeschafft. Aber wir sprechen seit, ich glaube, wir haben relativ, heute vor 7 Jahren haben wir unseren ersten Podcast gemacht. Wir sprechen seit knapp 7 Jahren ist darüber. Das so? Ja, es ist Anfang, Mitte Juli 2013 ist gewesen.
Ah, okay. Also krass, haben wir heute Geburtstag?
Ja, irgendwie so in diesen Tagen haben wir Geburtstag.
Happy Birthday to us.
Jedenfalls sprechen wir seit knapp 7 Jahren darüber, dass der Name der Cleveland Indians belastet ist, historisch belastet ist. Genauso wie die Washington Redskins über eine indigene Minderheit wird dort hergezogen. Und Chief Wahoo war ja noch deutlich schlimmer als erstmal nur der Name. Und Terry Francona zum Beispiel hat sich meiner Meinung nach da sehr sympathisch geäußert, hat gesagt, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, ach komm, der Name, es ist ein schöner Name etc., das passt schon und so weiter. Würde ich heute so antworten? Nein, natürlich nicht. Und wir müssen uns den neuen Gegebenheiten stellen und wir müssen uns den neuen Gegebenheiten dann auch offen und ohne in irgendeiner Weise Denkverbote anzustellen, müssen wir uns stellen. Und vielleicht muss dieser Name wirklich verschwinden. Der Präsident der USA hat schon gesagt, Mensch, was soll das denn? Und ihr wollt euch den Kommunisten, wollt ihr euch aneignen, aber letzten Endes ist es wirklich nur eine menschliche Geschichte. Und was vor 30 Jahren toll war, muss heute nicht mehr toll sein. Und ich hätte am wenigsten Probleme damit, wenn die Cleveland Indians sich umbenennen würden und einen anderen Namen annehmen würden. Und da gibt es im Tierreich sicherlich noch eine ganze Menge an Namen, die noch nicht besetzt sind und die in Cleveland sicherlich besser passen würden als die Indians.
Naja, zumal ja auch du die Herkunft nicht vergessen darfst. Ne? Die Cleveland Indians waren mal die Boston Braves, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Das heißt, die haben ja auch eine Vorgeschichte entsprechend. Also war es nicht sogar so, dass die quasi auch von einem sehr, oder war das jetzt das Footballteam der National?
Eins
von beiden. Ne?
Sie sind ja, 1901 als Cleveland Blues.
Blues, okay, genau. Und ich glaube, das ganze Thema, also die Debatte rund um Black Lives Matter, das haben wir vor 2 Wochen, 3 Wochen mal besprochen, wisst, dass in Amerika eine andere Sichtweise ist als das, was wir uns hier vorstellen können. Bei den Native Americans, wenn du so willst, ist das ja noch anders, weil die ja auch komplett aus der Gesellschaft rausgedrückt worden sind vor Hunderten von Jahren. Und dass man sich eben jetzt einfach mal überlegt, dass das nicht mehr aktuell so ist und man mit den Menschen, die es betrifft, einfach vielleicht auch mal redet. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es geht gar nicht darum, ob dann ein Präsident sagt, ach, nur um politisch korrekt zu sein, Namen zu ändern, ist doof. Das ist es tatsächlich. Also wenn das der Grund ist, nur aber die anderen sagen, ich muss es tun, ist es Quatsch. Dann mach es lieber nicht. Dann sei so vor Bord und bleib dabei. Sondern rede einfach mal mit denen, die es betrifft und frag diejenigen, warum sie das betrifft und was das für die bedeutet, welches Stigma da über einen fällt. Und ich glaube, okay, das
aber
ist
du musst
wichtig.
Natürlich ein Bewusstsein entwickeln. Und dieses, dieses Bewusstsein nicht aus dir selbst herauskommt, dann kann es ja schon sein, dass ein Anstoß von außen da helfen kann.
Sehe ich so. Nur wir hatten die Debatte bei den Redskins vor 2 Jahren, war es, glaube ich, da, wo dann der Owner gesagt hat, never, ever, never wird das passieren. Ich glaube, dass er jetzt auch eher überzeugt wird, weil quasi der Druck von außen zu groß wird. Aber in sich trägt er nicht das Verständnis dafür. Das meine ich damit. Mhm. Und so werden viele, wir kennen jetzt mittlerweile das Amerika, das Trump da gerade aufbaut. es wird ganz viele geben, die sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass man mir jetzt meine Redskins wegnimmt. Und die sind sauer darüber. Und die werden sich weiter wieder abspalten von allen. Und das wird leider so sein, weil eben keiner mehr bereit ist, auch mal auf einen anderen zuzugehen. Und bei den Indians fand ich eben schon, die haben es ja auch, finde ich, sehr gut gemacht, dass sie einmal das Logo ja weggenommen haben, dass sie eben Chief Wahoo so nach und nach haben ausfaden lassen, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen, also ohne da einen riesen Tamtam zu machen, sondern die haben sich da Gedanken gemacht. Und wenn sie jetzt auch dazu stehen und sagen, hey, dann nennen wir uns jetzt auch anders und versuchen damit, uns weiter, ne, weiterzuentwickeln, ist es super. Es wird aber viele geben, die dann ihre Cleveland Indians Trikots verbrennen und sagen, hey, warum? Es ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch einen indianischen Freund.
Einige meiner besten Freunde sind Indianer.
Ja, genau.
Ne? Ja, und aber es gab aus Cleveland ja nicht nur ernste Nachrichten, es gab auch eine heitere Nachricht aus Cleveland, Terry Francona betreffend, ne?
Die ist mir durchgerutscht.
Die habe ich gestern noch in der Gruppe geteilt. Ja. Er wollte. Wer war das? Welcher Spieler hat ihm das Dings gegeben, das
Desinfektion? Ich weiß es nicht mehr.
Warte, das gucke ich jetzt nochmal gerade nach.
Das war das, was ich nicht verstanden habe.
Ja, genau. Also, Terry Francona hat erzählt, Francisco Lindor hätte ihm eine Flasche gegeben während des Batting Practices und hätte gesagt, Mensch, hier Desinfektionsmittel, desinfizier mal die Hände. Aber das ist wohl diese Substanz gewesen, die sich die Batter immer an die Hände schmieren, damit sie einen besseren Grip am Schläger haben. Und Terry Francona hatte danach klebrige Hände und er hat gesagt, Mensch, beinahe hätten wir Francisco Lindor released, so sauer war ich. Und das war eine schöne Nachricht dann noch. Ja. Terry Francona ist halt auch wirklich ein herzensguter Mann.
Glaube ich auch.
Also wir können uns freuen, ne? Dusty Baker, Terry Francona. Ja. Also dieses Jahr haben wir schon tolle Typen da auf den Bänken. Also das ist schon super.
Ja. Ron Washington fehlt noch. Aber der ist ja. Wo ist er bei den Ace?
Der Stelzbock darf ja nicht.
Bei den Ace, glaube ich, ist er aber Benchcoach oder so, ne? Ich gucke jetzt nochmal gleich nach, wo Ron Washington im Moment ist. Aber er ist wieder da, also. Ne? Bei den Braves ist er.
Ich bin wieder hier. War nie wirklich weg. Fantastisch. Gut. Ja, dann hoffen wir einfach, dass die nächsten zwei Wochen möglichst ereignislos über die Bühne gehen.
Eins noch gerade, das Field of Dreams Game wird wohl über die Bühne gehen am 13. Stimmt. August.
Mhm. White Sox. Das erste professionelle Baseballspiel in Ohio, ne?
Genau, das.
Nicht in Ohio, in
Iowa.
Iowa.
White Sox gegen die St. Louis Cardinals. Das Field of Dreams Game soll stattfinden am 13. August. Das als eine gute Nachricht, vielleicht noch als Schluss.
Wir hoffen, dass das so bleibt. Und hoffen einfach, dass es möglichst wenig schlechte Nachrichten aus der MLB gibt. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben über die aktuellen Entwicklungen. Wir bedanken uns wie jedes Mal sehr, sehr herzlich bei unseren Supportern auf Steady. Wenn ihr diesen kleinen Familienpodcast vielleicht auch unterstützen wollt, auf justbaseball.de gibt es rechts unten einen kleinen Support-Button. Dann kommt ihr auf Steady und könnt uns virtuell einen Kaffee kaufen. Da freuen wir uns natürlich sehr, genauso wie über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, im Blog. Und wenn ihr Zeit habt, hinterlasst doch eine Rezension auf iTunes. Da freuen wir uns auch. Ansonsten, wir beobachten das weiter und melden uns, sobald es etwas zu berichten gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Just Baseball für diese Woche. Macht's gut. Play ball. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.